Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin. Mit Janis Elbira.
Wie handeln in einer Zeit, die sich wie eine einzige Abwärtsspirale anfühlt? Das fragt sich natürlich auch der Deutsche Bühnenverein. Der Bundesverband der Theater und Orchester tagt gerade in Berlin. Und wir sprechen gleich mit dessen Präsidenten und Hamburger Kultursenator Carsten Broster. Rund 670 Mitglieder zählt der Deutsche Bühnenverein. Das sind Stadt- und Staatstheater, Privattheater, Landesbühnen und Orchester, auch öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten und viele andere Institutionen. Der Bühnenverein ist damit die wohl sichtbarste Interessenvertretung der Theater in Deutschland überhaupt. Aktuell tagt der Bühnenverein in Berlin. Die Jahreshauptversammlung bietet ein großes Programm mit Workshops und vielen Vorträgen. Und das in einer Zeit, die angesichts von Sparzwängen und der Bedrohung der Kunst von rechts herausfordernder kaum sein könnte. Carsten Broster ist Präsident des Deutschen Bühnenvereins und gleichzeitig Hamburger Kultursenator. Ihn habe ich am Rande der Tagung zunächst gefragt, ob es aktuell vor allem auch darum gehen muss, dem allgemeinen Abwärtstrend mal wieder etwas entgegenzusetzen.
Ja, absolut. Wobei man sagen muss, dass das natürlich noch mehr Aufgabe und auch sagen tägliche Arbeit der Theater selber ist, weil das ja die Frage, wo kann ich in Gesellschaft hineinwirken? Das ist ein Abend, wo ich auf der Bühne sehe, dass man eine Welt anders spielen kann, als sie ist und sich vielleicht auflädt mit der Idee, dass man es auch mal wieder anders versuchen könnte. Aber in der Tat geht's in den Diskussionen, die wir jetzt hier führen, auch genau um die Themen, weil wir schon sehen, dass es objektiv Probleme gibt und man nicht mehr so unterstellen kann, wie sonst in Haushaltsverhandlungen, ja, die Finanzpolitiker sagen ja, am Anfang ist es kein Geld da und das gehört zum Spiel dazu und am Ende kriegt man es hin, sondern nach mehreren Jahren, ich sag mal, Reallabor-Nullwachstum, stellt man schon fest, wir haben echte Herausforderungen in öffentlichen Haushalten. Und insofern geht's fast eher, was das angeht, um die Frage, wie stellt man Verlässlichkeit sicher, dass man planen kann. Und das Zweite, und das ist tatsächlich das, was Sie angesprochen haben, extrem relevant. Wie stelle ich sicher, dass man bei Priorisierungsdiskussionen nicht hinten rüberfällt? Ein bisschen fast wieder wie bei Corona. Ja, das ist ja schön, wenn wir dafür noch Luft haben. Und ich glaube, gerade in der jetzigen Zeit braucht es kulturelle Angebote vielleicht sogar mehr denn je. Und eine Gesellschaft, die ausgerechnet jetzt daran dann überproportional spart, beschädigt sich selbst in ihrer Fähigkeit, gut mit Zukunft umgehen zu können. Und wenn man dann noch anfängt, fast Angst vor den Künsten zu haben, was noch so ein weiteres Thema ist, wenn wir über die Frage Freiheit der Kunst reden, wo wir überall erleben, die soll eingeschränkt werden oder man kriegt so wohlfeile Hinweise, macht das mal nicht, das gibt dann Stress. Ich glaube, wir brauchen eine gute Form von Stress jetzt an vielen Stellen, damit wir klären können, wie wir künftig miteinander umgehen.
Sie haben das Wort Verlässlichkeit benutzt. Das bringt mich zu einem Begriff, den die Soziologin Jutta Almendinger bei ihrem Eröffnungsvortrag am Donnerstag verwendet hat, nämlich Vertrauen. Hm. Sie hat gesagt, sie hat im Theater Vertrauen gelernt. Und Vertrauen in die Institutionen eines Staates ist ja eine Grundvoraussetzung für ein irgendwie gelingendes Gemeinwesen. Jetzt erleben aber gerade die Institutionen dieses Staates ja auch eine massive Vertrauenskrise aktuell. Könnte man vielleicht sagen, das Theater oder die Kultur, die ja auch eine Institution des Staates ist, wird da gerade mit hineingerissen in diese allgemeine Vertrauenskrise, was sich darin ausdrückt, dass zum Beispiel so Prestigeprojekte wie Theaterneubauten oder der Protest gegen Kürzungen, dass das von der Bevölkerung nicht mehr in dem Maße mitgetragen wird?
Was wir schon erleben, sind systematische Angriffe auf Institutionen, die Vertrauensträger in unserer Gesellschaft sind. Das fängt beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk an, der das ja auch kennt, so ein von außen verächtlich gemacht werden. Und das erleben Kultureinrichtungen auch, gerade weil sie dieses Vertrauen verströmen und es bestimmte Akteure im politischen, gesellschaftlichen Raum gibt, die kein Interesse daran haben, dass es solche Institutionen noch gibt, die Vertrauen ausstrahlen. Das ist der eine Punkt und da muss man schon sehr genau aufpassen, wie geht man damit um, wenn jetzt Parteien auf einmal im Wahlprogramm reinschreiben, wir fördern künftig nur noch, wenn ihr eine nationale Identität mit eurer Kultur stärkt. Auch so eine Diskussion wie, ja, das ist ja alles nur eine Blase. Damit werden ja auch quasi so Frames übernommen, wenn ich mir angucke, in wie vielen Städten, auch kleinen Städten, wir Theater haben, die alles andere als Blasen sind. Da muss man schon höllisch aufpassen, dass man da nicht weggeschwemmt wird. Und dann kommt hinzu auf der zweiten Ebene, dass wenn dieses Vertrauen erstmal erodiert ist, dass es dann natürlich leichter fällt, bei Kürzungsdiskussionen und anderswo auch Entscheidungen gegen die Kultur zu treffen. Insofern hängen diese beiden so scheinbar voneinander entkoppelten Diskussionsfelder schon eng miteinander zusammen, bieten aber umgekehrt eben auch die Chance, dass das abstrakte Zugewandtsein von Gesellschaft in Richtung Kunst ja noch da ist und aktivierbar ist. Und wir das manchmal auch ein Stück weit zu sehr vergessen, wenn wir dann in diese täglichen Aushandlungsprozesse gehen. Und insofern nehme ich schon so eine wirklich auch intensive Diskussion darüber wahr, wie stellen wir eigentlich sowas wie Selbstbewusstsein auch wieder sicher, ohne jetzt quasi nach dem Muster durch die Gegend zu rennen, wir haben kein Problem, löst ihr mal eure. Natürlich sind wir Teil dieser Problemaufstellung. Und was wir als Bühnenverein ja gemacht haben, ist, wir haben im letzten Jahr sehr intensiv, unser Vorteil ist ja, dass wir die Theater und die Zuwendungsgeber, die Rechtsträger mit im gleichen Verein haben. Wir haben so einen Pakt entwickelt, den wir jetzt anbieten, wo es genau darum geht, sich hinzusetzen zwischen denen, die finanzieren und denen, die veranstalten, um mal die Rahmenbedingungen für die nächsten Jahre zu klären. Also unter welchen Bedingungen wird eigentlich gespielt, wie wird die Freiheit gewährleistet, wie wird Planbarkeit gegeben und auch was macht die Institution? Und da geht es mir gar nicht so sehr um, muss man mit Beschränkungen leben? Ich glaube aber schon, dass wenn Welt sich insgesamt verändert, und das ist ja Teil dieses Problems, das wir momentan haben, dass alle das Gefühl haben, irgendwie geht was zu Ende und es fängt was Neues an, aber was das ist, wissen wir noch nicht so genau, dass in so einer Zeit es unplausibel ist, als Institution anzunehmen, nur ich muss mich nicht ändern. Also dass Theater sich auch werden verändern müssen, steht, glaube ich, für alle von uns außer Frage.
Wenn es um das Neue geht, dann wird ja sehr oft gefordert, dass Theater neue Wege der Legitimation finden müssen. Also da wird dann zum Beispiel im Eröffnungsvortrag gesagt, Theater seien Räume der Demokratie. Das kann man natürlich so sehen. Ich frage mich nur, besteht nicht auch die Gefahr, dass man die Kultur, die Theater massiv überfordert, wenn man ihnen jetzt noch diese Aufgabe zuschiebt, zu retten, was wir gesellschaftlich oder politisch gerade nicht mehr hinkriegen?
Absolut. Also tatsächlich, Theater können Räume öffnen, in denen Demokratie erfahren werden kann. Aber erstmal sind Theater Räume, in denen Kunst produziert wird. Räume, in denen man auch tatsächlich einfach wie auf einem Kindergeburtstag mal durchspielen kann, wie es noch sein kann. Also auch lustvolle Orte. Und diese ganzen Programmatiken, die man sich dann da drüber legt, in denen auch wir selber, das ist ja nicht nur eine Zuschreibung, sondern das sind auch die Kunstinstitutionen selber, auf der Suche nach Finanzierungsmöglichkeiten ja nach jedem Strohhalm greifen, auch schon seit 15 Jahren. Wir waren auch mal die Orte, an denen sich die Fachkräftezuwanderung in einzelne Regionen entschieden hat. Wir waren auch mal die Standortfaktoren, der Kitt, der eine Gesellschaft zusammenhält, wenn man sozial integrative Krisen hat. Also wir können jetzt so diese Metaphern alle nacheinander aufreihen. Und ich finde, das kann alles ein cooler Kollateralnutzen sein. Aber der Kern ist Kunst. Und das macht schon einen entscheidenden Unterschied, weil natürlich würde ich sagen, und da steckt dann mittelbar eine Demokratiebezogenheit drin. Denn ich habe heute Morgen in meinem Eröffnungsvortrag zur Jahreshauptversammlung den alten Gedanken von Ernst Cassirer nochmal wieder aufgegriffen, der sich 1945 gefragt hat, wie es eigentlich sein konnte, dass die Nationalsozialisten an die Macht gekommen sind, Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre. Und er sagte, das Kernproblem sei gewesen, dass diese archaischen Mythen, mit denen wir als Gesellschaft uns beschreiben, also sozusagen der Mensch ist des Menschen Wolf und der Stärkere setzt sich durch. Der gesamte Zivilisations- und Kulturalisierungsprozess ist einer der Überformung dieser Geschichten, dieser Mythen durch sozusagen zivilere, freundlichere Formen des Umgangs miteinander, die eben dann uns plausibel machen, anders miteinander umzugehen. Und die habe es Ende der 20er Jahre aus der Weimarer Republik heraus nicht gegeben. Und das ist sozusagen seine Analyse 45, dass deswegen sich der archaische Mythos durchsetzen konnte. Wenn man das heute sich anguckt, erleben wir die gleichen Mechanismen wieder. Und das Problem ist jetzt, dass Politik den Kurzschluss begeht, jetzt zur Kunst zu gehen, in dem Wissen darum, dass diese Wirksamkeit da ist und zu sagen, jetzt macht das mal bitte. Und das ist das Problem, da kommt eine richtige Analyse zum falschen Schluss. Weil der richtige Schluss wäre jetzt, lasst der Kunst ihre Freiheit, dann entstehen die Dinge aus sich selbst. Das ist unser Job als Gesellschaft, das aufzunehmen und das dann politisch so zu drehen, dass wir damit arbeiten. Es ist nicht der Job der Künste, das zu machen, was Politik und Gesellschaft nicht hinkriegen. Sie wirken politisch, wenn sie Kunst machen.
Die Einflussnahme vom rechten Rand wird immer stärker. Man steht jetzt auch vor der Situation, dass mit den Wahlen im Herbst es wohl möglich in mindestens einem ostdeutschen Bundesland nicht mehr möglich sein wird, die AfD von der Regierung fernzuhalten. Was ist das konkret für ein Szenario, das da auf die Theater zukommt und wie bereitet man sich darauf vor?
Naja, also erstmal muss man immer sagen, noch ist nicht 6. September, 18 Uhr. Und das ist schon wichtig, weil noch kann man dafür kämpfen. Das ist ja das Schöne in einer Demokratie, dass das nicht so kommt, wie Sie es gerade beschrieben haben. Und ich hoffe sehr, dass das passiert. Und wenn ich mir angucke, was für ein Appell auch gerade alle Kulturverantwortlichen in Sachsen-Anhalt unterzeichnet haben und was da auch für eine Bereitschaft auch über sonstige Grenzen hinweg da war, sich zusammenzutun und auch wirklich davor zu warnen, ist das schon bemerkenswert. Und das muss man ernst nehmen. Und ich hoffe auch, dass das alle ernst nehmen. Und dann hoffe ich, dass es anders ausgeht, weil wir in der Tat da erstmalig eine Partei auf dem Platz haben, die eine fundamental andere Kulturpolitik fordert als alle anderen, während bei allen anderen mit graduellen Unterschieden das Wissen um die Freiheit der Künste noch vorhanden ist, geht es da um die Instrumentalisierung der Kunst für ein nationalchauvinistisches Ziel. Und wie man dann damit umgehen muss, ich glaube, da wird es sehr darauf ankommen, dass wir A, die Solidarität, das ist das, was wir als Bühnenverein machen können, zwischen den verschiedenen Institutionen aufrechterhalten. Das haben wir ja in Kontexten wie die vielen in den vergangenen Jahren schon geübt. Es werden sich die Kulturpolitiker und Kulturverwaltungen der anderen Länder zusammentun müssen im Zweifel, um dann auch sicherzustellen, dass bestimmte Dinge nicht passieren. Wir müssen auch gucken, welche rechtlichen Möglichkeiten wir haben. Etwas, worauf uns ja auch die Juristen immer hinweisen, wenn sie Christoph Möllers neues Buch lesen, der sehr deutlich sagt, dann geht doch, wenn eure Kunstfreiheit eingeschränkt wird, mal vor Gericht. Die Wissenschaft macht das regelmäßig. Deswegen hat die Wissenschaft ein deutlich besser juristisch ausdefiniertes Kriterium von Wissenschaftsfreiheit. Das würdet ihr für die Kunstfreiheit, so ja seine These, auch bekommen, wenn ihr die Gerichte mal fragt. Dann könnten zum Beispiel so Dinge entstehen, wie dass es unzweifelhaft ist, dass die Institution Grundrechtsträgerin ist, was dann schon einen Unterschied durchaus ums Ganze machen kann. Da wird es dann spannend.
Muss man vielleicht an der Stelle einmal nochmal kurz erklären. Also Grundrechtsschutz genießt die Kunst auf der Bühne.
Genau.
Nicht aber das Haus.
Das ist zumindest umstritten. Also ich würde sagen, das tut das Haus, aber wir haben noch nicht genügend Urteile, um das so festzurammen, dass diese bisher nur in der juristischen Literatur ausdefinierte Fragestellung wirklich vor Gericht schon sicher trägt. Möllers sagt, macht das, dann werden die Gerichte euch das so bestätigen und notfalls bestätigt euch das Karlsruhe so, weil der Analogieschluss zur Wissenschaft, wo es ja so ist, hochwahrscheinlich ist. Aber genau darum geht's. Dann wäre es nämlich nicht mehr möglich zu sagen, ich tausche da jemanden einfach aus. Dann komme ich vielleicht auch gar nicht mehr so leicht ran. Und das sind schon wichtige Punkte, wo ich glaube, juristisch ist eine Menge da. Das Problem, was wir nur generell haben, ist, und das fängt jetzt ja schon vor diesem Worst Case an, über den gerade alle sprechen, weil aus Angst vor dem Worst Case jetzt ja auch diejenigen auf den Platz kommen, die sagen, naja, triggert man nicht die Rechten so sehr, sonst kommen die noch an die Macht, was ja auch so eine merkwürdige Form dann von Einschränkung von Freiheiten mit sich bringen, wenn dann so Ministerien anrufen nach dem Muster, ich gebe euch mal den Rat, macht das mal lieber nicht, das sorgt sonst für Ärger und den wollen wir ja gerade alle nicht. Das ist sozusagen so eine mildere Form mit dem gleichen Ergebnis. Und da muss man schon höllisch aufpassen, dass man an der Stelle nicht da schon anfängt, eine Freiheit dadurch zu verteidigen zu wollen, dass man sie einschränkt. Das kann schon logisch nicht funktionieren, sondern ich muss die Schönheit der Inanspruchnahme dieser Freiheit in die Köpfe bringen. Und da sind auch nicht alle Demokratinnen und Demokraten gerade so gut, wie sie sein sollten.
Carsten Broster, der Präsident des Deutschen Bühnenvereins und Hamburger Kultursenator, zu den Herausforderungen für die Theater und ihren Bundesverband. Heute geht die Jahreshauptversammlung des Deutschen Bühnenvereins in Berlin zu Ende. Das Puppentheater am Theater Altenburg-Gera steht in der großen Puppenspieltradition im Osten Deutschlands. Das heißt, gespielt wird für alle Altersstufen. Die Stoffe sind anspruchsvoll und ästhetisch oft experimentell umgesetzt. Im Herbst vergangenen Jahres konnte das Haus nach zweijähriger Sanierung wiedereröffnet werden. Und jetzt kommt das Puppentheater Gera mit einer Inszenierung, die sich dem zentralen Thema nicht nur der Stadt, sondern vielleicht des ganzen Ostens seit spätestens 1989 widmet. Gehen, kommen, bleiben. Erzählt von schweren Entscheidungen, von Heimatliebe und Schmerz, vom großen Wandel und das in dokumentarischer Form, basierend auf Gesprächen mit den Menschen in Gera. Unser Thüringer Landeskorrespondent Henry Bernhard war bei den Proben dabei.
Scheiße, hier ist nichts. Die anderen sagen, geil, hier ist noch nichts.
Auf einer der letzten Proben zu kommen, gehen, bleiben im Puppentheater Gera. Zwei Schauspielerinnen, Steffi König und Merlis Teichert, leihen Bürgern aus Gera ihre Stimme, um deren Geschichten zu erzählen. Geschichten vom Weggehen, Ankommen, Bleiben oder auch Wiederkommen. Ein großes Thema, wenn nicht das Thema für die Stadt, die seit 1990 fast ein Drittel ihrer Einwohner verloren hat. Von 135.000 auf 95.000 sank die Zahl in 35 Jahren. Das sei nicht zu übersehen, sagt die Regisseurin Josephine Hock.
Ich komme auch aus Thüringen und kenne diese Stadt deswegen auch schon aus meiner Jugend und habe die Stadt schon immer als eine Stadt mit vielen Möglichkeiten und wenig Menschen wahrgenommen. Also eine Stadt, der man ansieht, dass sie sehr viel Raum hat und dieser Raum gerade in der Menge nicht gebraucht wird.
Hock inszeniert ein Stück, das die Autorin Miku Sophie Kümel geschrieben bzw. gewonnen hat. Aus etwa 20 Interviews mit Geranen oder Gerschen, wie sich die Bewohner der Stadt selbst nennen.
Und die hat sie gefunden durch den Besuch von Stammtischen, von Vereinen, durch Internetrecherche, welche Initiativen hier aktiv sind.
Die Geschichten dieser Menschen hat Kühme verdichtet. Erzählt werden sie nicht mit Puppen, sondern mit Dingen. Etwa einem Leinenbeutel mit der Popband ABBA darauf, mit Schuhen, einem Pullover und einer Schreibmaschine. Die Schreibmaschine steht für die Geschichte von Peter, einem heutigen Rentner, der Anfang der 80er Jahre beim Puppentheater gearbeitet hat.
Das Puppentheater war einer der wenigen Orte, an dem Dinge noch benannt werden konnten.
Indirekt, verschlüsselt.
Aber verständlich für all jene, die genau hinhörten. Das ging gut los.
Das kam gut an.
Mit Kasper gegen die Staatsgewalt.
Mit Kasper gegen die Staatsgewalt.
Irgendwann aber reichte das nicht mehr. Kasper gegen die Staatsgewalt.
Auf einer Schreibmaschine tippte dieser Peter Flugblätter.
Am 23. Dezember 1983 wurden in Gera und Umgebung etwa 2000 Flugblätter verteilt. 70, 80 Jugendliche, verbunden durch ein gemeinsames Ziel, diesen Staat wenigstens ein Stück herauszufordern. Mehr als 4 Monate später, um 6 Uhr morgens, klopfte es an seiner Tür.
Eine andere Geschichte, erzählt vom ABBA-Beutel, ist die einer Frau, die eben ABBA liebt.
Mein Mann hatte einen Ausreiseantrag und dann hatten wir einen Hochzeitstermin im November 1989, damit ich mit diesem Ausreiseantrag dann mit ihm mitkommen kann. Und dann war Oktober und da waren ja diese ganzen Demonstrationen und so weiter und so fort. Er hat die Ausreise dann auch bekommen, aber ich habe dann immer gesagt, Schatz,
jetzt passiert hier Geschichte. Wir können doch jetzt hier nicht weggehen. Also wir müssen doch jetzt hier bleiben.
Und haben uns gefreut, dass wir nicht heiraten mussten.
Andere Geschichten handeln vom Niedergang und Ende der Textilindustrie, die Gera einst zu einer der reichsten Städte Deutschlands gemacht hat. Vom Abgehängtsein durch die Deutsche Bahn, von einem jungen Flüchtling von der Elfenbeinküste, der sich in Gera wohlfühlt und eine Kinderfußballmannschaft trainiert. Erzählt wird auch die Geschichte einer Transperson, die sich nicht sicher fühlt.
Ich liebe meine Stadt, aber sie mich nicht.
Was nur angedeutet wird, ist eine andere Seite Geras. Hier wählen um die 40% AfD. Hier gibt es Montagsdemonstrationen, die die AfD noch gemäßigt aussehen lassen. Deren Stimmen aber fehlen im dokumentarischen Theater bewusst, sagt die Regisseurin.
Ich habe mich bewusst entschieden, dass ich keine rassistischen, antisemitischen, sexistischen Positionen auf der Bühne wiedergeben möchte. Ich finde, die bekommen genügend Aufmerksamkeit.
Auch Gera wird seine Renaissance erleben. Ich halte noch daran fest.
Im Puppentheater sind für die Inszenierung 100 Stühle gestellt. So viele, wie nach jeder Vorstellung auch an die lange Tafel passen, um miteinander ins Gespräch zu kommen. Über sich selbst und über Gera.
Gehen, kommen, bleiben am Puppentheater Gera. Heute Abend ist Premiere und für uns berichtete Henry Bernhard.
Die geniale Stelle.
Und die hat heute die Dramaturgin Juliane Hendes für uns. Sie erzählt von einer besonderen Stille.
Aus dir hätte ein großartiger Schauspieler werden können.
Meine geniale Stelle habe ich im Zentraltheater Leipzig gefunden. Und zwar ist sie von Sebastian Hartmann. Das war eines langen Tages Reise in die Nacht. Und ich habe im Programmheft gelesen, dass sie eine besondere Art und Weise der Arbeit gemacht haben. Und zwar, dass sie nicht den Text an sich gespielt haben, sondern die Figuren erarbeitet haben und dann den Abend anhand des Handlungsstranges, der auch im Text vorgegeben ist, improvisiert haben.
Ich bin ernsthaft!
Eine besondere Szene ist mir in Erinnerung geblieben. Da waren alle beteiligten Personen auf der Bühne und es herrschte ein unglaublich langes Schweigen. Und weder den Menschen auf der Bühne noch denen im Publikum war, glaube ich, in dem Moment klar, wie es weitergehen soll. Und das habe ich als unglaublich intensiv wahrgenommen. Und was ich dann auf der Bühne erleben durfte, war eine so intensive Auseinandersetzung zwischen Menschen, Figuren, zwischen dieser Familie, die so nah am Abgrund schlingert. Und dadurch, dass die KollegInnen kein Sicherheitsnetz hatten, weil alles vorgeprobt war, hat man die Gefährlichkeit dieser Situation so sehr gespürt.
Es geht nicht mehr um unseren Rausch. Es geht um deinen Rausch, Papa. Es geht um deinen Rausch, Mama. Es geht um deinen Rausch, Jamie. Es geht um meinen Rausch. Aber es geht nicht mehr um unseren Rausch.
Und im Nachgang musste ich wahnsinnig viel darüber nachdenken, wie einfach SchauspielerInnen auch AutorInnen dieser Geschichten sind und so eine eigene Agenda haben auf der Bühne auch, was oft dann hinter Text und Inszenierung verschwindet. Und in dieser Inszenierung war das so ganz präsent und das hat mich sehr beeindruckt.
Eines langen Tages Reise in die Nacht in der Regie von Sebastian Hartmann, eine Inszenierung aus einer Zeit am Zentraltheater Leipzig, hier für uns als geniale Stelle erinnert von der Dramaturgin Juliane Händes.